Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hebron-Gemeinde, hier in der Evangeliumshalle und wo immer Sie heute Morgen mit uns verbunden sind, Gottes Friede ist mit uns. In seiner Gegenwart dürfen wir hier Gottesdienst feiern. Ich bete. In deiner Nähe dürfen wir sein, haben wir gerade gesungen, in deinen Armen. Und du bist ein Gott, der redet, der uns sein Wort schenkt. Öffne uns nun dein Wort. Rede zu uns so, wie wir es brauchen und wie es dich ehrt. In deinem Namen beten wir. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigttext ist ein kleiner Abschnitt aus dem Ende des großen Jesaja-Buches, Kapitel 66. Es ist Teil einer größer angelegten Trostrede. Gott hat sein Volk nicht vergessen und nicht verlassen. Das wird sich in Kürze zeigen und daraus ein kleiner Abschnitt. Diese Verse sind im Alten Testament, im Hebräischen, in poetischer Sprache verfasst. Man erkennt das daran, dass eine sehr starke Bildersprache gebraucht wird, dass es viele Begriffe gibt, die man sonst im Alten Testament nicht so findet. Manche Wortschöpfungen sind darin und vor allen Dingen, dass die Form gewählt wird, in der im Hebräischen gedichtet wurde, nämlich im Parallelismus, im sogenannten Echoreim, dass eine Aussage immer ein Echo bekommt und gespiegelt wird, dass eine Sache gesagt wird und dann noch einmal wiederholt wird und erst im Zusammenklang dieser beiden Stimmen das Ganze erklingt und nochmal eine besondere Tiefe bekommt, der Echoreim. Und der Predigttext ist davon geprägt. Manche Bilder, die darin gebraucht werden, sind uns vertraut. Ein Vers war sogar einmal vor wenigen Jahren Jahreslosung. Der größere Zusammenhang dieser Verse ist uns aber vielleicht nicht ganz so geläufig. Jerusalem war zurückgekehrt oder einige aus Jerusalem zurückgekehrt in ihre alte Stadt. Rund 2,5 Jahrtausende ist das her. Und nun hausten sie in den Trümmern ihrer einst so blühenden Stadt. Hinter sich Terror, Flucht, Vertreibung, um sich herum eine zerstörte, völlig desolate Stadt, die die Babylonier hinterlassen hatten, und vor sich eine ungewisse Zukunft. Mir ging es bei der Vorbereitung so, dass mir unwillkürlich Bilder aus dem Gazastreifen oder aus Syrien vor Augen standen. Das ungefähr muss die Situation gewesen sein, in die dieses Wort gesprochen wurde. Und in diese Lage hinein wird Zion, wie Jerusalem auch genannt wird, als Stadt des erwählten Volkes, angekündigt, es gibt eine Zukunft. Es geht weiter. Kinder werden zur Welt kommen. Das Volk Gottes wird wieder wachsen und aufblühen. Das wird wie bei einer Geburt sein, schnell, überraschend, fast wie eine Sturzgeburt. Und dann heißt es hier zum Beispiel kurz vorher, horch, Lärm in der Stadt, horch vom Tempel her. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Kindsnöte kommt, hat sie einen Knaben geboren. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tag geboren, ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen, kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Das ist der Grundton dieser Trostrede. Und dieses Bild von einer überraschenden Geburt, die Gott schenkt und alles Unheil wendet und eine völlig neue Situation schafft, dieses Bild schwingt nun nach in den Worten, die in unserem Predigtabschnitt stehen. Es gibt Grund zur Freude, weil Gott Gott ist und weil er zu seinem Volk hält und dieses Volk gewissermaßen neu geboren wird, versorgt wird, heranwachsen wird und ihm auf einzigartige Weise kennenlernen wird. Ich lese aus Jesaja 66 die Verse 10 bis 14. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom. Und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Liebe Gemeinde, ich möchte mit Ihnen unter drei Blickwinkeln auf dieses Bibelwort schauen. Der erste Blickwinkel: neue Blüte. Für die Stadt in Trümmern gibt es Hoffnung. Das ist die Botschaft des Propheten. Gott wird ihr Geschick wenden. Und darum heißt es hier, freut euch mit Jerusalem. Man könnte auch sagen, freut euch an Jerusalem. Die Stadt wird wieder wachsen. Kinder werden zur Welt kommen. Jerusalem wird aufblühen. Gott wird ihr neuen Wohlstand und Reichtum schenken. Frieden wird bei ihr einkehren. Wie ein mächtiger, stetiger Strom. Und die Völker werden ihren Reichtum in diese Stadt tragen. Starke Bilder. Und darum heißt es, freut euch. Es fällt auf, dass in diesem kurzen Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, im Hebräischen mehrere Begriffe für Freude verwendet werden. Freut euch, jubelt, seid fröhlich. Der Prophet greift gewissermaßen auf die ganze sprachliche Palette zurück, die ihm zur Verfügung steht, um zum Ausdruck zu bringen, hier ist Freude angesagt. Und das sind alles Begriffe, die von einer Freude spricht, die man hört. Also es gibt ja auch so eine verdruckste Freude, so eine innere, aber das ist eine Freude, die man hört, die laut ist. Ich erinnere mich an eine englische Übersetzung, die das Wort jauchzt, das in den Psalmen oft vorkommt, so übersetzt: Make a joyful noise unto the Lord. Macht einen fröhlichen Lärm vor Gott. Vielleicht stand das dem Propheten hier vor Augen. Man soll hören, wem sie gehören, wem ihr vertraut. Ich erinnere mich an einen Bericht von einer sehr großen Studentengruppe in Afrika an der Universität Kigali in Ruanda. Damals gehörten, so wurde berichtet, etwa 3000 Studis zu dieser Gruppe. 3000. Und der damals zuständige Regionalsekretär hat uns, ich glaube, es war sogar hier auf dem Hebronberg bei einer Begegnung erzählt, wenn diese 3000 Studis sich treffen und Gott loben, dann bebt die Uni. Freut euch an Jerusalem, so ein Bild steht dem Propheten hier vor Augen. Jerusalem wird aufblühen und das soll man hören und sich daran freuen. Wenn man nun die Geschichte weiterverfolgt und auch schon beim genauen Betrachten dieser Verse, wird deutlich, dass diese Verheißung weit über die geschichtliche Stunde, in die hinein sie gesprochen wurde, hinausreicht. Auch weit über die geschichtliche Stunde, in der wir uns heute befinden, wenn wir heute auf Jerusalem schauen. Hier öffnet sich gewissermaßen die Geschichte noch einmal in Richtung Endgeschichte und in Richtung Vollendung hinein. Wir warten heute mit Jesaja auf diese Zeit, wenn der Shalom Gottes, der Friede Gottes, endgültig anbricht. und wenn endgültig diese Freude durchbricht. Der Neutestamentler Otto Betz hat einmal Shalom, den Frieden, wie er in der Bibel bezeichnet wird, so beschrieben und sagte: Wenn einer einem anderen Shalom wünscht, dann lautet die Begrüßungsfrage: Bist du vergnügt, mich zu sehen, oder bin ich dir noch etwas schuldig geblieben? Und wenn ich mit Ja antworten kann, ja, ich bin vergnügt, dich zu sehen, es ist alles geklärt, wir sind versöhnt und begnadigt, es steht nichts zwischen uns, dann ist Shalom. Von diesem Frieden ist hier die Rede und dieser Friede wie ein Strom, der weist in eine neue Heilszeit, weit über die geschichtliche Stunde hinaus. Und nun sagt der Prophet, und diese Zeit kommt gewiss. Darauf leben wir zu und das bindet uns mit diesem uralten Text zusammen heute Morgen. Was das Jesaja-Buch hier in seinem Schlusskapitel uns vor Augen stellt, ist letztlich eine Entscheidung. Eine Entscheidung mitten in der Passionszeit. Die Entscheidung nämlich, worauf wir schauen wollen und was uns bestimmen soll und was uns gefangen nimmt. Die Verhältnisse oder die Verheißung Gottes. Die Zustände dieser Welt oder die Zukunft, die Gott bereithält. Die Herren, die in dieser Welt das Sagen haben, oder der Herr der Geschichte, dem wir uns angehören. Die Antwort auf diese Frage entscheidet darüber, wie wir die Nachrichten unserer Tage verarbeiten, wie wir Schlagzeilen lesen, wie wir unser eigenes Leben sehen und auch wie wir auf Dinge schauen, die Lasten sind und schwer sind und die wir uns nicht gewünscht haben. Freut euch, heißt es im Propheten Jesaja, weil er auf den Herrn der Geschichte schaut, auf diese letzte Wirklichkeit, auf den, der das letzte Wort spricht. Darum neue Blüte. Ein zweiter Blickwinkel. Gestillte Sehnsucht. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes, wörtlich ihrer Tröstungen steht hier. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Und dann, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das zentrale Bild, das hier gebraucht wird, ist das Bild eines gestillten Säuglings. Geborgen, beruhigt, selig an der Brust der Mutter. Ein sehr intimes und ein sehr eindrückliches Bild. So ist unser Gott, heißt es hier im Jesaja-Buch. Die Mütterlichkeit Gottes, das sind einzigartige Worte im Alten Testament, ja in der Bibel insgesamt. Wie gut, dass wir sie haben. Und wie wichtig, dass wir sie haben. Im Alten Testament wird Gott manchmal Vater genannt und Israel sein erstgeborener Sohn. Aber von Gott als Mutter hatte bisher niemand geredet. Angedeutet ist es ein wenig im zweiten Teil des Jesaja-Buches, aber ausdrücklich wird es hier gesagt. Bei der Vorbereitung habe ich mich gefragt, warum ist dieser Aspekt unseres Gottes so unterbelichtet in der Bibel. Gott steht doch über der Geschlechterpolarität. Er ist doch weder Mann und Frau noch Frau. Er hat Mann und Frau geschaffen, darum integriert er damit in sich auch männliche und weibliche Stärken und Eigenschaften. Vielleicht, so vermuten manche Ausleger, hängt das damit zusammen, dass die weibliche Seite Gottes zu alttestamentlicher Zeit ausgeblendet wurde, weil man sich von den kananäischen Gottheiten abgesetzt hat, die sehr stark mit ihren Fruchtbarkeitsriten verbunden war und oft dann auch mit weiblichen Gottheiten, die zudem noch schwächer waren als die männlichen Gottheiten. Demgegenüber hat Israel immer Gott als Herrn der Geschichte und des Universums von Himmel und Erde bekannt. Aber hier nun wird die Perspektive gewissermaßen nochmal erweitert. Gott ist der Gott der rettet wie der Herr und stillt wie eine Mutter, der Schutz bietet und ernährt wie eine fürsorgende Mutter. Und gerade darin zeigt er seine Stärke und seine Kraft und seine Nähe. Eine wichtige Erweiterung des Bildes von Gott. Er weiß um die Not. Er spürt sie geradezu körperlich wie eine liebende Mutter. Und darum vergisst er sein Volk nicht. Und was ist, wenn wir diese Bilder hören und mit schlechten Erfahrungen leben, die wir mit Eltern, mit Vater oder Mutter möglicherweise gemacht haben? Ja, das gibt es ja auch und wird es auch geben. Letztlich heißt es hier, geht es um Gott, der auch alle menschlichen Vergleiche sprengt, immer noch größer und mehr ist, als was Menschen jemals sein könnten und sich einander schenken können. Er wendet sich seinem Volk zu und das wird man erkennen. Ihn wird man erkennen, darum geht es. Und das wird jetzt hier an dieser Stelle noch mit einem weiteren poetischen Bild ausgemalt. Euer Gebein soll grünen wie Gras. Was für ein starkes Bild, gerade in einer Gemeinde, wo es viele graue Häupter gibt. Es gibt diesen Spruch, oder ich habe es mal für mich so übertragen, alte Knochen haben eine Zukunft. Das sagt er hier. Alte Knochen haben eine Zukunft. Es gibt diesen Spruch, der mir vor einigen Jahren begegnet ist und da ist viel dran. Wenn man über 60 ist und morgens aufwacht und es nicht irgendwo zwickt, schmerzt oder zwackt, dann ist man wahrscheinlich gestorben. Will heißen, unser Leben ist begrenzt. Und irgendwann spüren wir es, früher oder später. Aber wir glauben zugleich, wir gehen auf eine neue Wirklichkeit zu, wo das Zwicken und Zwacken keinen Raum mehr hat. Wo das Leid und die Schmerzen überwunden sind. Euer Gebein soll grünen wie Gras. Und das gilt nun uns und denen besonders, die das momentan vielleicht besonders heftig erleben, die morgens tatsächlich mit Schmerzen aufwachen, an Leib und Seele. Und denen wird hier gesagt, diese Schmerzen sollen und dürfen nicht das letzte Wort behalten. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen. Gestillte Sehnsucht, darauf leben wir zu. Und die Feinde, was haben die in diesem Text verloren? Nach diesem schönen Ausblick, dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Muss das hier auch noch stehen? Gehört das dazu? Auffällig bei dem Wort, das hier gebraucht wird im Hebräischen, ist es wieder wie bei der Freude, dass es ein Wort ist, das zugleich etwas über die Hörbarkeit dieses Zornes aussagt. Man muss es eigentlich übersetzen, sein Zürnen werdet ihr erkennen oder sein heftiges Schelten. Gott wird rufen, er wird dazwischen rufen, er wird dagegen rufen. Und das werdet ihr erfahren. Es geht hier nicht um niedere Motive von Schadenfreude, Rachegelüsten oder Vergeltungssucht, sondern um die Frage, wer wirklich der Herr ist, wer wirklich das Recht hat, ein letztes Wort zu sprechen. An der Überwindung der Feinde hat sich für Israel damals immer wieder der Glaube an Gott bewähren müssen. Diese Welt ist nicht heil. Und diese Worte erklingen in einer Stadt, in den Trümmern einer Stadt, wo das ganz offensichtlich ist, dass sie nicht heil ist. Und wo natürlich die Erfahrung von Feindschaft und Gegnerschaft immer noch allen in den Knochen steckte. Und das, was Gottes Volk an Bosheit und Ungerechtigkeit erfahren hat, ist dann in solche Worte mit eingeschlossen. Er wird sich mächtiger erweisen als die Feinde und ihr werdet es sehen. Gottes heftiges Schelten wird zeigen, wer souverän ist, wie heilig er ist, was sein Anspruch ist. Sein Anspruch, das Böse zu überwinden, bei anderen und oftmals doch auch bei uns. Um so Frieden zu bringen, der Bestand hat und Leben, das blüht und überströmt. Ich weiß, dass es ein großes Thema ist, noch ein schweres Thema. Wenn das Alte Testament vom Zorn Gottes spricht, dann geht es nie zuerst um eine Aussage über das Wesen Gottes, sondern über die Art, wie Gott wirkt und wie er handelt. Und wir werden daran erinnert, dass er das Recht hat, Recht zu sprechen, zu Recht zu bringen, zu strafen und zu versöhnen und zu heilen, weil er die legitime Autorität ist in der Geschichte. Und Israel weiß dabei immer, dass Gott im tiefsten seines Gerichts nicht den Tod des Sünders will, sondern Umkehr und Leben. Und das finden wir nun in dieser Trostrede auch ganz stark. Und darum jetzt noch ein dritter Blickwinkel, der Trost Gottes. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Was im Hebräischen auffällt, ist, dass an dieser Stelle ein ganz betontes Ich steht. Das Ich ist in der Regel immer mit einer Verbform verbunden und geht so in den Texten unter. Und manchmal wird es betont vorangestellt und herausgestellt, um zu zeigen, der Trost ist nicht, dass Jerusalem aufblüht, dass die Gebeine nochmal aufblühen. Der Trost ist Gott selbst. Ich bin der Trost, sagt Gott. Ich bin der Trost in Person. Der Begriff Trost hat bei uns in unserem Sprachgebrauch, glaube ich, eher schlechte Konjunktur. Da gibt es den billigen Trost, der nur etwas vorgaukelt und eigentlich ein Betrug ist. Oder das Trostpflaster, das nicht heilt, sondern nur ablenkt. Oder die Vertröstung, die Wirklichkeit verkleistert. Und Leute, die nicht ganz bei Trost sind, das sind eigentlich die Traumtänzer in dieser Welt, die irgendwie zwischen Wunsch und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden können. Ursprünglich ist der deutsche Begriff Trost ein ganz starkes Wort. Und das steht hinter der deutschen Übersetzung, Luther, der dieses Wort an dieser Stelle eingeführt hat und gebraucht hat. Trost heißt ursprünglich eine innere Festigkeit und Stärke. Es geht auf ein mittelhochdeutsches Wort zurück, das mit Baum verwandt ist. So stark wie ein Baum, fest verwurzelt, nicht umzuwerfen. Ein Halt und ein Orientierungspunkt. Und dann ist Trost im Deutschen noch verwandt mit Treue und mit Trauen. Jemand, auf den Verlass ist, der ist ein Trost. Und daran kann ich mich halten. Im Hebräischen, der Sprache des Alten Testamentes, ist das Wort, das hier gebraucht wird, verbunden mit Mitleiden, sich anrühren lassen. Ein Gott, der nicht auf Distanz geht, im Gegenteil. Es geht letztlich um einen Gott, der sich ganz auf sein Volk einlässt, auf uns einlässt und darin verlässlich und stark ist. Ein starkes Wort, der Trost Gottes. Wir alle, jung oder alt in diesem Gottesdienst, wir sind letztlich trostbedürftige Menschen. Mir ist das bei der Vorbereitung noch mal sehr nahe gegangen. Ich dachte, ja, wir sind darauf angewiesen, dass andere uns begegnen, uns ansprechen, uns einbeziehen, uns Gemeinschaft anbieten. Unser Menschsein gründet darin, dass wir Tröstungen erfahren, Zuspruch bekommen, einen Weg eröffnet bekommen. Der anglikanische Theologe John Stott hat das einmal so formuliert. Er beschreibt das menschliche Leben sehr drastisch und sehr realistisch, wie ich finde, als eine, als ein Pilgerweg, eine Wanderschaft zwischen zwei Polen. Er sagte, an dem einen Pol ist Nacktheit in der Geburt und am anderen Pol ist Nacktheit im Sterben. Das ist unser Leben. Dazwischen bewegt sich unser Leben. Und wir sind angewiesen darauf, dass wir nicht allein unterwegs sind. Dass uns einer anspricht, dass uns einer bekleidet, umkleidet und begleitet. Das ist unser Weg. Wir sind trostbedürftige Menschen. Was bedeutet Trost uns, mir? Wie geschieht das? Wie tröstet Gott? Beim Nachdenken darüber ist mir aufgefallen, es sind in der Regel drei Dimensionen. Drei Dinge, die immer dazugehören und die auch in diesem Wort zu finden sind. Das eine ist Zuwendung. Dass sich jemand einem anderen zuwendet. Manchmal auch bis in eine Umarmung hinein. Wir gehören zusammen. Du bist nicht allein. Israel in seiner Not erfährt die Zuwendung Gottes. Das zweite, ein Zuspruch. In diese Lage hinein ein Wort gesagt zu bekommen. Ein Verheißungswort. Ein Zuspruch fürs Herz und die Seele. Und dann das dritte, in dieser Begegnung auch noch Zukunft eröffnet zu bekommen. Es geht weiter. Es ist noch nicht das Ende. Dieser Weg hat eine Zukunft. Vielleicht haben Sie es gemerkt, das sind 3 Z, kann man sich ganz leicht merken. Zuwendung, Zuspruch, Zukunft. Und bei der Beschäftigung mit der Predigtvorbereitung habe ich überlegt, wo hast du das in deinem eigenen Leben erlebt, diese 3 Z? Zuwendung, Zuspruch, Zukunft eröffnet bekommen. Und wo prägt das Begegnungen, die du mit anderen hast? Ein Telefonat, ein Gespräch, eine zufällige Begegnung, ein geplantes Treffen. Und wo finden wir diese 3 Z in diesem Wort? Zuwendung, Israel ist angesprochen. Nicht vergessen und nicht übersehen, auch wenn es vordergründig so aussehen mag. Nein, sie sind nicht vergessen. Und der Zuspruch, ich breite den Shalom bei dir aus wie einen Strom. Das wird kommen. Darauf dürft ihr zuleben. Und die Zukunft, euer Herz wird sich freuen, euer Gebein soll grünen. Es gibt Leben. Darum heißt es, am Eingang freut euch. Lateinisch, letare. Davon hat dieser Sonntag seinen Namen. Freut euch mit Jerusalem. Das gibt das Thema für diesen Sonntag. Sonntag Letare wird auch kleines Ostern genannt. Mitten in der Passionszeit so ein Ausblick. Und dieses kleine Ostern stellt uns eine Frage, worauf schauen wir? Und gibt uns eine Einladung. Ergreift das Leben. Haltet euch an diesen Gott. Letare begehen, einen Sonntag an Letare feiern. Die Texte, die wir gehört und gebetet haben, der Psalm, die Lesung aus Johannes 12, die Lieder, die wir gesungen haben, heißen letztlich, wir gestatten dem Tod in allen seinen Facetten in dieser Welt und seinen Vorboten nicht, dass er das letzte Wort hat. Das spricht unser Herr. Wir gehen auf Ostern zu und letztlich leben wir schon von Ostern her. Darin liegt der tiefste Trost unseres Lebens. Eindrücklich auf den Punkt gebracht ist das im großen Heidelberger Katechismus. Manche von Ihnen werden ihn kennen, besonders den Eingangsteil dieses Katechismus, die Frage 1. Dieser Katechismus ist ja so aufgebaut, dass immer Fragen gestellt werden und dazu dann eine biblisch begründete Antwort formuliert wird, die man sich leicht merken kann. Und die erste Frage im Heidelberger Katechismus lautet, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Manche von Ihnen kennen dieses Wort vielleicht, zumindest den Eingangssatz. Dein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Wer mag, kann nachher einen Ausdruck, eine kleine Kopie dieser ersten Frage des Heidelberger Katechismus draußen mitnehmen. Ich habe es für alle kopiert. Und das könnte ein Wort sein, das Sie diese Woche begleitet. Und das Sie vielleicht morgens vor dem Start in den Tag lesen oder abends beim Rückblick auf den Tag und sich daran erinnern, wie Gott tröstet und dass Gott tröstet. Bei Jesus sein und bleiben. Wer das erfährt, der ist ganz bei Trost. Amen.